Heute bei «Apropos» fischierte Bundesröte. Über 900'000 Fische hat der Staatsschutz im 20. Jahrhundert angelegt. Akten mit persönlichen und geheimen Informationen der Leute. Ein Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger nachspioniert. Als der Fischskandal Ende der 80er Jahre aufgedeckt worden ist, hat es einen riesigen Aufschrei gegeben. Das Vertrauen in den eigenen Staat erschüttert.
3. März 1990, Bern. 30'000 Personen demonstrieren friedlich gegen den Schnüffelstaat.
Endlich hat es uns der Staat schriftlich geben müssen, dass er uns nicht traut.
Und dann kommt es zu einer Strassenschlacht zwischen schwerbewaffneten Polizisten und ein paar wenigen Demonstranten. So etwas wie eine Staatskrise ist ausgebrochen.
Bewacht worden sind die unterschiedlichsten Leute. Gewerkschafter, Lehrerinnen, Studenten, Aktivisten. Und Bundesröte. Christoph Blocher, Moritz Zeuberger, Ruth Dreyfuss oder Adolf Oggi. Sie alle hatten Fische. Sie zum Teil während Jahrzehnten beobachtet worden. Von ihrem politischen Anfang bis weit nach ihrem Rücktritt.
In den Fischen sind nicht nur Tatsachen festgehalten worden, sondern auch falsche Tatsachen, viele Verdächtigungen, Anschwärzungen, bis hin zu bewussten Lügen, bewussten Unwahrheiten, die Beamten ganz genau gewusst haben, dass sie nicht zutreffen.
Warum hat der Staatsschutz auch die eigenen Bundesräte überwacht? Haben die das gewusst? Haben sie etwas gegen unternommen? Und gibt es heute auch noch Fische? Der Andreas Zobler vom Leberressort hat sich genau diese Frage gestellt. Er hat die Fische von unserem Bundesrat angeschaut und kann uns heute die Antwort auf die Frage liefern. Und damit herzlich willkommen bei «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger der Basel und der Berner Zeitung im Bund und den anderen Medientiteln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Andreas.
Hallo Philipp.
Andreas, es ist fast 40 Jahre her, seit der Fischer-Skandal die Schweiz erschüttert hat. Bis heute ist der Skandal ein stehender Begriff. Doch je länger er her ist, desto weniger Leute können sich wirklich etwas darunter vorstellen. Kannst du uns vielleicht zuerst einmal Dimensionen geben? Wie viele Fische hat es überhaupt gegeben?
Man geht heute davon aus, dass etwa 900'000 sind auf der Ebene Bund. Also genau. Und von denen sind 2/3 von Ausländern und der Rest sind Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Und das in einem Land, wo zu dieser Zeit etwa die Hälfte so viele Leute gewohnt haben wie heute.
Wer hat die Fische angelegt? Warum und was war das überhaupt gewesen, ein Fischen?
Also angelegt worden sind die Fischen von der Bundespolizei. Und eigentlich hätten die sollen dazu dienen, den Staat zu schützen, die Informationen, die man dort hineinsammelt. Und zwar gegen aussen wie gegen innen. Also gegen ausländische Kräfte, Spionen und so weiter und so fort. Und gegen innen Leute, die irgendwie den Staat entschädigen wollen. Und eben ein Fischen ist eigentlich nicht anders als eine Karteikarte. Also wie früher, wo man die Bibliothekskataloge hatte, wo man sie rausziehen konnte und dann nach Büchern suchen konnte, so funktionieren eigentlich die Fischen. Statt auf Bücher verweisen sie auf Personen. Also es gibt zu Personen gibt es so Fischenkarten. Und die Fische selber verweisen dann wiederum auch auf Akten. Also ein riesiges Labyrinth, das eigentlich geordnet sollte werden durch diese Fischenkarten. Und das natürlich eigentlich so ein Suchinstrument vor Google und vor der Computerisierung, wo der Schweizer Staatsschutz genutzt hat, um ihre Akten zu sortieren und Informationen zu sammeln.
Das heisst, die Leute, die so eine Fischer gehabt, die sind in diesem Karteisystem drin gewesen. Behörden haben Sachen gesammelt über die, haben die abgelegt. Und wer immer sich interessiert für die Person, hat mit dieser Fischer suchen, was die so macht.
Ja, genau. Wenn sich zum Beispiel jemand für Stelle beworben hat beim Bund oder so, dann ist man gegangen schauen und hat geschaut, gibt es da einen Eintrag, was hat die Person alles schon gemacht, was weiss man über sie. Und das hat man dann in den Fischen gefunden. Und das Gleiche natürlich auch, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, dann hat man auch die Fischer konsultiert.
Wir reden vom Fischen-Skandal. Was ist der Skandal daran?
Dimension. Also, dass eben 900'000 Personen fischiert worden sind, dass in diesen Fischen auch grösstenteils Leute erfasst worden sind, die nie strafrechtlich verurteilt worden sind, die auch nie etwas davon gewusst haben, dass sie fischiert worden sind und dass auch Informationen gesammelt worden sind, die zum Teil unvollständig, fehlerhaft und zum Teil sehr dilettantisch zusammengesammelt worden sind. Und wo das dann aufgeplatzt, also wirklich gerade am Ende des Kalten Krieges, ist natürlich gleichzeitig noch die Stasi-Affäre und die Schweizerinnen und Schweizer gehen auf Barrikaden, weil zu dem Zeitpunkt ahnt man schon seit Längerem, dass es systematische Überwachung von den Schweizerinnen und Schweizer gibt. Also in den 70er Jahren hat es mal grosse öffentliche Debatten gegeben über Telefonüberwachung. Das heisst, man hat geahnt, dass eigentlich schon das damals modernste Kommunikationsmittel und auch irgendwie das privateste, dort, wo man eigentlich am intimsten miteinander telefoniert und geredet hat, dass auch das schon abgehört worden ist vom Schweizer Staatsschutz.
Tatsächlich ans Licht ist die ganze Sache durch eine parlamentarische Untersuchungskommission gekommen, eine PUK. Und die ist nach dem Fall Kopp eingesetzt worden, nach dem Rücktritt von der ersten Bundesrätin von der Schweiz.
Meine Damen und Herren, ich habe heute Vormittag dem Bundesrat meinen Rücktritt bekannt gegeben. Mich trifft weder rechtlich noch moralisch irgendeine Schuld.
Die PUK hat eigentlich die Umstände von diesem Rücktritt untersuchen, aber sie hat etwas ganz anderes gefunden. Wie ist das genau abgelaufen?
Ja genau, also die PUK hätte untersuchen sollen, was ist eigentlich in dem EOPD, das ist das Departement, wo der Kopp vorgestanden ist, was ist eigentlich dort los? Also Kopp, um es mal schnell in Erinnerung zu bringen, sie hat eine Indiskretion begangen, also sie hat ihrem Mann gesagt, dass zu einem Unternehmen, wo er im Verwaltungsrat drin ist, dass dort ein Ermittlungsverfahren gibt wegen Drogenhandel. Und dadurch ist das alles aufgeflogen. Und dann hat man gesagt, wir schauen jetzt mal das EOPD als Ganzes an. Und Teil von dem EOPD ist eben die Fischer-Registratur. Und die PUK, die von Moritz Leuenberger, dem späteren Bundesrat, präsidiert worden ist, der Leuenberger hat das schon gewusst, dass es die Fischer-Kartei gibt. Bei der Geschäftsprüfungskommission war er dabei gewesen. Die haben auch nie Zugang zu dem gehabt. Und dann, als man die PUK eingesetzt hat, hat man gesagt, jetzt wollen wir mal die Fischer-Kartei sehen. Und dann hat man die ihnen gezeigt.
Und die sind recht verschrocken alle, oder?
Das muss wirklich, glaube ich, ein sehr surrealer Moment gewesen sein. Also der Moritz Leuenberger beschreibt das bei uns in einem Interview, wie sie in den Raum hineingeführt worden ist. Anscheinend unterhalb vom Marzili-Bändli hat die Bundespolizei ihres Gebäude gehabt und sind dort hineingeführt worden. Und der Herr Huber, das ist der Vorsteher von der Bundespolizei, der hat dort doziert und der hat geredet und hat über die Fischenaffäre ausgeführt. Und dann sind einzelne Mitglieder von dieser PUK mal aufgestanden und an die Karteikästen übergegangen. Und der Gilles Petitpierre, ein freiseiniger Ständerat, hat den Mann gesucht und hat gefunden, Moment, das ist ja mein Vater, der Bundesrat Petitpierre. Und nachher sind alle von denen, also die meisten von dieser PUK sind mal an die Kästen und haben geschaut, was gibt es da eigentlich zum eigenen Familiennamen so zu entdecken.
Ist eigentlich damals schon klar gewesen, dass sämtliche Schichten von der Schweizer Gesellschaft von dieser Affäre betroffen sind?
Also soweit ich weiß, muss das recht früh bekannt gewesen sein. Also Teil vom PUK-Bericht ist dann auch, dass sie die Parlamentarierinnen und Parlamentarier anschauen, ob die affischiert worden sind. So ein bisschen als Kontrollgruppe. Wir hätten so zeigen, so, was ist denn eigentlich über die gesammelt worden, eigentlich, wo unser Land irgendwie politisch ja, irgendwie maßgeblich prägt. Man hat schon dort gesehen, das ist ein riesen Durcheinander. Und danach hat es auch einzelne Prominente gegeben, also Intellektuelle wie Max Frisch oder Adolf Muschk und Peter Bichsel.
Wenn die Politiker nicht bereit sind, das, was jetzt passiert, als Staatskrise, als politische Krise anzuschauen, dann sehe ich sehr schwarz für das Land. Das ist nicht eine Sache, die man jetzt ein bisschen flicken kann und sagen, gut, wir können die Fische haben, dann ist alles in Ordnung. Das ist Symptombekämpfung.
Wer verbirgt sich hinter der Abdeckung? Dein Nachbar? Dein Arbeitskollege? Der nette alte Herr mit dem Dackel, der dich jeden Morgen durchs Küchenfenster begrüßt? Endlich hat es uns der Staat schriftlich geben müssen, dass er uns nicht traut.
Wir sollten mal die Herkunft von diesem Verhalten anschauen. Und die Herkunft von diesem Verhalten ist, die Schweiz ist erstens eine Armee und zweitens eine Demokratie. Und für die Demokratie gibt es in diesem Land nicht mehr viel Platz, weil unser Militär zu viel Platz braucht. Wir sind eine Militärdemokratie.
Die haben dann wirklich auch Einsicht verlangt, die, ihre Fischen, und haben dann auch wieder zu einer Speerspitze angeführt und gesagt, tun es so wie wir auch beantragen, und haben dann also das Komitee gegründet. Und Max Frisch hat sich auch sehr empört, über, dass er fischiert worden ist, und hat sich über den Dilettantismus irgendwie ausgelagert und hat gesagt, das sei ein Dokument von der Borniertheit und von der Provinzialität, das man da sieht.
Das heisst, er hat Zugang bekommen.
Genau, im Zug von dieser Freigabe von diesen Fischen, also wir haben ja eine Zeit lang darüber diskutiert, ob man das Zeug einfach alles wegrühren, also vernichten. Und dann hat man aber doch auf Antrag die Sachen können anschauen, stark geschwärzt, hat man dann zuerst die Karten und die zugehörigen Akten bekommen. Mhm.
Ursprünglich ist es um den Rücktritt von einer Bundesrätin gegangen. Untersucht worden ist der Fall von einem späteren Bundesrat, dem Moritz Leuenberger. Und betroffen sind offensichtlich auch Bundesräte. Der Max Bötibier hast du schon erwähnt. Vielleicht zuerst ganz banal. Warum überwacht ein Staat seine eigenen Regierungsleute?
Das ist eine gute Frage. Es hat vor allem damit zu tun, dass natürlich die Politikerinnen und Politiker schon recht früh sich politisieren. Also es sind junge Menschen, die angesichts der aktuellen Ereignisse dann mal politisch aktiv werden. Also sprich, bei der Ruth Dreyfus ist es der Vietnamkrieg, beim Delamura ist es der Algerienkrieg, wo er sich für algerische Studenten stark eingesetzt hat. Und so ist es eigentlich bei den meisten von ihnen. Also das heisst, sie werden eigentlich Jahrzehnte, bevor sie im Bundesrat kommen, werden sie schon mal affichiert.
Und dann sind sie im Bundesrat und dann geht das weiter?
Dann geht das wirklich zum Teil weiter, ja. Und es gibt einen verrückten Fall. Also eben, Bundesräte haben das zum Teil auch gewusst gehabt, dass sie fischiert worden sind. Also es gibt den Markus Feldmann, der ist in den 50er Jahren EOPD-Vorsteher. Und der sagt, er will jetzt mal seine Fische sehen. Und nachher wird ihm die vorgelegt. Und dann stört er sich sehr, dass da während dem Zweiten Weltkrieg so ein Kontakt zu so einem deutschen mutmaßlichen Spion irgendwie festgehalten wird. Oder dass also einem antisemitischen Komitee soll angehört werden. Beschwert sich und der Bundesanwalt sagt, ja, wir nehmen das zur Kenntnis und machen einfach weiter.
Sind alle Bundesräte und Bundesrätinnen fischiert worden?
Nein, also nach dem, was wir bisher wissen, ist etwa jeder Dritte. Also das heisst, es sind rund 40 in dem Zeitraum von 1930 bis Ende Kalkrieg, also 1989, und gibt es etwa 120 Bundesräte in dieser Zeit und jeder Dritte von denen hat den Fischen. Man muss aber ein bisschen offen lassen, ob man wirklich alle Fischen noch haben, also ob nicht irgendwie einzelne vernichtet worden sind. Es gibt zum Beispiel einen Fischer zum Eduard von Steiger. Der ist während dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich für die Rückweisung von jüdischen Flüchtlingen an der Grenze verantwortlich gewesen. Und bei dem gibt es zwar einen Fischer, aber die setzt nach seinem Tod ein. Das heisst, die Jahrzehnte, die eigentlich interessant wären, also gerade die vom Zweiten Weltkrieg, die sind nicht drin. Ja. Und auf dieser Fische steht einfach obendrauf Ersatz. Das heisst, wir müssen davon ausgehen, dass einzelne von diesen Fischen auch zerstört worden sind.
Schon eher verdächtig. Welche Informationen und wie hat man die gesammelt über die Bundesräte? Weiss man das?
Also es ist wirklich so ein bisschen alles Mögliche. Der Ausgangspunkt ist schon immer das Politische. Also wenn jemand an einer Demo teilgenommen hat, dann kommt das dort rein. Und zwar auch, wenn das eine bewilligte Demo war. Also dort ist der Schweizer Staatsschuss recht grosszügig. Also die tun einfach alles rein, was sie offenbar interessant gefunden haben. Das ist sozusagen die politische, aktivistische Zeit. So. Während der Bundesratszeit, dort wechselt das zum Teil ein bisschen. Also dort ist es dann so, dass also Bedrohungsszenarien drinnen erfasst werden. Sprich, wenn ein Bundesrat erpresst worden ist, wenn es Bombendrohungen gegeben hat, Telefonterror. Von dem scheinen die Bundesräte doch recht stark betroffen gewesen sein. Und das ist auch in diesen Fischen. Und zu dem bisschen Kraut- und Rüben-Prinzip gehört dann auch dazu, dass in den 80er Jahren die Bundesanwaltschaft einmal anfängt, die Fische so als Geschäftsablage nutzt. Also die sind dann plötzlich auch dort Interpellationen von Nationalräten, die ihnen auch gerade mit erfassen, was noch einen disparateren Eindruck von diesen Fischen gibt.
Auf das man es richtig versteht, dort stehen auch öffentliche Informationen. Gerade neben Sättigen, die offensichtlich geheim oder verdeckt beschafft worden sind.
Genau. Die Schweizer Bundesbehörden sind unter anderem auch sehr intensive Leserinnen und Leser vom Vorwärts. Das ist eine linke Zeitung. Fast die Hälfte von diesen rund 800 Fischeneinträgen sind Zeitungsartikel aus dem Vorwärts oder aus dem Westschweizer Pendant am Voix ouvrier. Also die Bundesbehörden haben wahrscheinlich so intensiv wie fast niemand die linken Zeitungen gelesen. Sagen wir mal so.
Wenn man die 40 Bundesräte nimmt, die fischiert worden sind, gibt es so eine Tendenz, dass man etwas darüber sagen kann, welche haben eher eine Akte bekommen und welche eher nicht?
Es ist schon so, dass es eher die Linken sind, die intensiver fischiert worden sind. Also bei denen ist es wirklich so ein bisschen über Jahrzehnte hinweg. Aber man kann es nicht generalisieren. Also es hat auch dann doch auch andere Bundesrätinnen, die zum Teil dann doch noch überraschend intensiv fischiert worden sind. Also beim Christoph Blocher ist es so, dass er Personendossiers hat. Also das ist so etwas Spezielles. Also oben rechts auf diesen Fischen hat es zum Teil eine Signatur, wenn jemand wirklich zu jemandem ein Personendossier angelegt worden ist. Und das ist bei ihm der Fall. Nur das können wir zurzeit nicht anschauen. Das verweist auf eine Ablage von der Bundesanwaltschaft. Da geht es um Spionageverdacht bei Rüstungsunternehmen. Was es mit dem auf sich hat, muss man wirklich komplett offen lassen zurzeit.
Du hast ein Beispiel genannt von Bundesräten, die gewusst haben, dass sie fischiert worden sind. Haben das alle gewusst?
Nein. Also Der Herr Blocher, den ich ihm angerufen habe, hat es nicht gewusst. Der Hans-Rudolf Merz, der wegen seiner Tätigkeit während seiner Zeit an der HSG in den 60er Jahren fischiert worden ist, hat es auch nicht gewusst. Andere wiederum haben es nicht gewusst. Also zum Beispiel der Moritz Leuenberger hat es gewusst. Ruth Dreyfuss hat es gewusst.
Gewisse heisst von dir erfahren. Warum hast denn das du gewusst? Wie tut man Bundesratsfischer recherchieren?
Indem man beim Bundesarchiv wirklich alle Bundesräte abfragt. Also eine komplette Liste geschickt und gefragt, von wem haben die Fische. Und dann haben die Mitarbeitenden dort offenbar, das muss ziemlich aufwendig gewesen sein, geschaut, ob es zu den einzelnen Personen Fische gibt.
Das heisst, jeder kann dort fragen und dann die Fische auch anschauen?
Jeder kann grundsätzlich fragen, gibt es Fische, auch über einen selber oder auch über andere. Das ist grundsätzlich möglich. Wenn es dann um andere geht, muss man ein Gesuch stellen, zum Teil auch für sich selber, wenn die Fische noch Einträge enthalten, wo jünger als 50 Jahre sind. Es gibt so eine Schutzfrist, die läuft irgendwann mal ab. Und wenn man jetzt über noch lebende Bundesrätin, Bundesräte die Fische möchte anschauen, dann müssen sie einverstanden sein.
Das heisst, du hast Einverständnis von gewissen Leuten bekommen?
Genau, von den 7 lebenden Bundesrätinnen und Bundesräten, die fischiert sind, haben 5 gesagt, ja, ich kann sie anschauen. 2 haben gesagt, sie möchten das nicht.
Wer hat denn Nein gesagt?
Der Adolf Ogi, was ich eher erstaunlich gefunden habe, war wahrscheinlich ein kleiner Fisch. Also man sieht immer, wie lange das die geführt worden ist. Und das ist ein ganz kurzer Zeitraum von 1989 bei ihm. Und das andere finde ich eher eben durch, das ist der Arnold Koller, inzwischen seit 92. Aber eigentlich sehr interessant, weil er ist Nachfolger von der Elisabeth Kopp. Das heisst, er steht dem EJPD vor, wo die ganze Fischenaffäre aufplatzt.
Du hast ein paar Sachen erzählt, was du herausgefunden hast. Gib mir noch ein bisschen mehr. Was steht in diesen Fischen? Was hast du für Geschichten gefunden?
Ja, das sind zum Teil sehr erstaunliche Geschichten, zum Beispiel bei der Elisabeth Kopp. Also sie selber ist auch fischiert worden und Elisabeth Kopp ist 1956, nach der Niederschlage vom Ungarnaufstand, ist sie sehr aktiv geworden in der Ungarnhilfe. Also sie hat Leute geholfen, die dann geflüchtet sind in der Schweiz und lernt durch das einen ungarischen Chemiker kennen. Der wollte so ein Krebsheilmittel entwickeln. Und dann steigt zuerst sie mal mit Geld in seine Firma ein und dann auch noch ihren Vater, den Max Ickle. Und das wissen wahrscheinlich die meisten heute nicht mehr. Der war Direktor von der Nationalbank und auch mal der Finanzaufsicht mal vorgestanden. Also jemand, der in seinem Leben sehr viel mit Geld zu tun hat. Und der gibt dem Ungarn, also man weiss nicht so genau wie viel, aber man schätzt deutlich über 1 Million, vielleicht sogar deutlich über 2 Millionen Franken. Was in den 50er Jahren natürlich ein unglaubliches Vermögen war. Ich will auch nicht belegen dafür, dass es das gibt, aber gibt und gibt. Und der Ungarn, der gibt das Geld irgendwie verschwenderisch aus. Und dann fällt der Polizei auf und die Polizei lässt dann mal Frau Kopp und den Herrn Ickle vor und versucht dann, dem Herrn Ickle irgendwie klarzumachen, dass das vielleicht nicht so gut ist, dass er da ganze Zeit Geld gibt und dass das ja dann auch, wenn das irgendwie könnte, ja die Öffentlichkeit kommen, auch ein sehr schlechtes Bild von der Nationalbank irgendwie abgeben, dass da der ehemalige Chef irgendwelche Darlehen gewährt, ohne irgendwie zu wissen, was mit dem Geld so genau passiert. Da habe ich wirklich sehr erstaunt gefunden, das habe ich vorher nicht gewusst und ich glaube, meines Wissens war nicht bekannt vorher. Und das andere ist halt wirklich das mit diesen Bedrohungen. Und da gibt es wirklich zum Teil sehr erstaunliche Geschichten. Also, was vielleicht heute auch ein bisschen vergessen ist, dass es wirklich auch Sprengstoffanschläge gegeben hat auf den Bundesrat Friedrich. Das ist im 84 in Winterthur, detoniert ein Sprengsatz bis im Wohnhaus. Das gehört zu den sogenannten Winterthurer Ereignissen. Das ist so ein bisschen im Nachgang zu 1980. Zu einem Jugendprotest bildet sich dort so ein bisschen eine komische Anarchisten-Terrorszene, was dann ganz absurde Dimensionen annimmt. Das ist zum Beispiel auch dort rein und immer wieder Bedrohungen zum Teil, dann ist es sehr irgendwie beunruhigend, dass das irgendwie möglich ist. Also der Vogler, also Kurt Vogler, der Justizminister, der hat wiederholt, irgendwie hat es dort einen Versuch gegeben, ihn zu entführen und als Geisel zu nehmen. Und da scheinen da irgendwie Leute bis ins Bundeshaus vorgedrungen zu sein und anscheinend ein Sicherheitsdispositiv gehabt, das sich von der heutigen hoffentlich stark unterscheidet, dass das überhaupt möglich gewesen ist. Neben dann eben auch sehr absurde Vorgänge.
Also man hat schon das Gefühl, dass das eine sehr systematische oder sehr überlegte Sammlung von Informationen war.
Ehrlich gesagt wirklich nicht. Also wenn man das anschaut, dann denkt man immer wieder, ja warum jetzt das und selbst nicht? Also warum ist es irgendwie relevant, wer mit wie vielen Stimmen im Gemeinderat gewählt wird für den Schweizer Staatsschutz. Das sind ja öffentlich verfügbare Informationen. Und hat man dann wirklich ein Verbrechen verhindern durch die Sammlung? Weil das wäre ja eigentlich das Ziel von einem Schweizer Staatsschutz. Und so ist es eher so, sie hoppeln eigentlich immer hinher und sammeln dann eigentlich im Nachgang Informationen oder stellen Sachen, die dann sich im Nichts verlaufen. Also zum Beispiel bei dem ungarischen Chemiker und so, das verläuft in den 80er Jahren dann irgendwann im Nichts.
Mit zwei Bundesräten hast du ja auch direkt über die Fischer geschwätzt, mit dem Christoph Blocher und mit dem Moritz Leuberger. Die sind aus ganz unterschiedlichen Gründen fischiert worden. Fangt mal mit Christoph Blocher an.
Genau, eben bei ihm ist es so, er hat den Fischer mit Personendossiers, wo man nicht genau weiß, was dort drin ist. Eröffnet wird dann die Fischer mit einem Hinweis auf ein Strafverfahren. Das tönt auf Anhieb so pompös. Da geht es um den Verkauf von einer Kammgarnspinnerei in Interlaken. Und dort gibt es ein Gerichtsverfahren. Da geht es wirklich um wirtschaftliche und rechtliche Fragen. Und Christoph Blocher wird freigesprochen. Aber das steht dort drin, dass es ein Strafverfahren gegeben hat. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich. Was hat eigentlich so ein wirtschaftsrechtlicher Vorgang in einer Staatsschutzfische zu tun? Blocher und ich haben dann miteinander telefoniert. Er möchte aber zurzeit nichts sagen, weil er einfach noch nicht alle Unterlagen dazu kennt und mehr Zeit bräuchte dafür, um das richtig einschätzen
können. Der andere Bundesrat, Moritz Leuberger, der sagt etwas zu seinen Fischen. Bei ihm ist der Fall ein bisschen anders. Er ist so ein klassisches Beispiel für jemanden, der vom Staatsschutz beobachtet worden ist.
Genau, also so ein linker Politiker, eben Linke, tendenziell eher in den Fischen drin. Bei ihm ist das Besondere, er hat bisher noch nie über seine eigene Fische geredet. Also er hat den Fischenskandal zwar untersucht mit dieser Puck, er hat aber immer gesagt, ihm geht es ums grosse Ganze, das geht es ihm nach wie vor. Also es gibt ja auch Opfer von dem Fischenskandal, Leute, die keine Stelle bekommen haben, Leute, die aus irgendwelchen Gründen irgendwie rausgedrängt worden sind und es nie erfahren haben, bis sie dann mal gesehen haben, ah, es hat ja irgendwie die ganze Zeit den Fisch über mich gegeben.
Innerhalb von der Familie, innerhalb von der Universitäten hat es Familienangehörige gegeben, die ihre Nächsten bei der Polizei denunziert haben, Sachen behauptet haben, Vermutungen, Lehrer, die von ihren Schülern das behauptet haben. Und das hat den Eingang gefunden in die Fische und hat dazu geführt, dass die Angeschuldigten, die die Einträge gar nicht gekannt haben, keine Stelle bekommen haben, von Stellen entlassen worden sind und zum Teil dann auch durch ihre Vorgesetzten misstrauisch überprüft worden sind. Das heisst, auch wenn nichts passiert ist, ist das Ganze unangenehme Nachteil. Am schlimmsten sind die, die keine Stellen bekommen haben. Und da gibt es einige davor.
Und er redet aber jetzt doch jetzt erstmal über die eigenen Einträge. Und bei ihm fängt das an, wo er gerade sein Studium fertig hat und das Anwaltspatent macht und dann nachher werden da Einträge erstellt über ihn. Wenn man es dann so ein bisschen zusammen anschaut, ist es wie so, jetzt so ein Verdachtsmoment werden da irgendwie geschürt und wollten ihn so ein bisschen in die linksradikale Ecke irgendwie stellen. Die gehört er aber definitiv nicht an. Also, er ist Anwalt, er übernimmt anwaltliche Mandat, er ist gewählter Politiker. Schon zu dem Zeitpunkt bald irgendwie Präsident von der Stadt Zürcher SP, also von einer demokratisch wählbaren Partei. Genau. Und das ist dort drin. Und dann hat es auch wirklich auch Einträge, wo man sich sehr stark an den Kopf langt. Also, was ich auch nicht mehr gewusst habe, bis ich mich jetzt nochmal mit der Fischenaffäre beschäftigt habe, dass Feminismus im Kalten Krieg als staatsgefährdend gegolten hat. Also, was man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann, weil der Feminismus von dieser Zeit ist heute, also dem seine Anliegen sind heute weit bis in die bürgerliche Mitte vordrungen. Also, da geht es unter anderem ums Frauenstimmrecht in den 60er Jahren, wo Frauen natürlich vehement dafür gekämpft haben. Und es geht aber auch um Gleichberechtigung in den Beziehungen und so weiter und so fort. Und da gibt es eine Organisation, die FBB, das ist die Frauenbefreiungsbewegung. Und dort läutet man einmal als Mitglied Moritz Leuenberger an und sagt, ja, ob er könne helfen, so bei juristischen Fragen, so bei Eheproblemen oder so, ob er da könnte günstig oder gratis rechtliche Hilfe leisten. Und das Telefongespräch, das ist eins zu eins abtippt in diesen Akten, weil man offenbar die Telefone von diesen Mitgliedern, also von diesen Frauen, von dieser FBB, einfach die ganze Zeit abgelöst hat. Mhm. Und eigentlich dürfte das gar nicht drin sein, also in diesen Akten. Weil man hat immer gesagt, ja, man darf so Abhörprotokolle in die Akte rein tun, wenn es wirklich um irgendetwas strafrechtliche Relevanz geht. Dann schon. Es ist ja bei dem Fall auch so, dass der Moritz Leuenberger ja anwaltlich tätig ist. Also, das könnte es auch noch als Verletzung vom Anwaltsgeheimnis sehen. Und so ist das eigentlich, nur schon in dem Kleinen sieht man eigentlich, was der Skandal von dieser Fischen-Affäre unter anderem war.
Sein Fall zeigt auch, dass Staatsschützer, egal auf Bundes- oder auf Kantonsebene, auch bewusst Sachen einfach erfunden haben.
In den Fischen sind eben nicht nur Tatsachen festgehalten worden, sondern auch falsche Tatsachen, viele Verdächtigungen, Anschwärzungen, bis hin zu bewussten Lügen, bewussten Unwahrheiten, die die Beamten ganz genau gewusst haben, dass sie nicht zutreffen.
Warum haben die das gemacht?
Also zum Teil ist es, also Moritz Leuenberger sagt, dass es wirklich zum Teil war, um Leute zu diffamieren. Also er hat das Beispiel, wo er soll an einer unbewilligten Demo teilgenommen haben. Und zwar an einem Zeitpunkt, wo er schon öffentlich bekannt war. Das ist in seiner Stadt- und Kantonspolizeifische. Die habe ich nicht gesehen. Und dort soll das stehen und er hat das dann auch mal untersuchen lassen. Also er hat mal der Polizei geschrieben und hat gesagt, ja, was ist denn da los? Dann haben die gesagt, ja, sie fänden nicht mehr raus, wer da der Polizeibeamte war, der das eingefügt hat. Und ja, das ist natürlich wenig glaubhaft. So. Und das andere ist halt einfach zum Teil aus, ja, aus Nachlässigkeit. Also entweder haben sie immer so ein Tempo geschafft oder einfach mit einer gewissen Schlampigkeit, dass sie dort zum Teil Informationen sind, die einfach nicht stimmen.
Der Moritz Leuenberger war quasi in Staatsdiensten, wo er den Fall aufgedeckt hat. Er war nachher Bundesrat, noch viel mehr Angestellter von diesem Staat. Was hat das auch mit ihm selber gemacht, mit seinem Verhältnis zum Staat?
Also im Großen und Ganzen weiss ich es nicht, aber sicher irgendwie eine grosse Vorsicht gegenüber den Mechanismen des Schweizer Staatsschutz. Weil er sagt ja in seinem Interview, dass man die natürlich auch jederzeit heute noch zur Anwendung bringen könnte. Also gerade so den falschen Verdacht, so ein das in eine Ecke schieben, wo jemand nicht angehört. Und dass es heute sich dann an ganz anderen Bruchlinien in der Gesellschaft irgendwie könnte zeigen. Also nicht mehr zwischen links und rechts, sondern vielleicht ganz neu und anders.
Gibt es im Nachhinein irgendeine Legitimierung für den Staatsschutz, während fast 100 Jahre gemacht hat?
Also ehrlich gesagt, nach dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, also eigentlich, ja, eigentlich fast nicht. Also bemerkenswert sind die Dokumente heute irgendwie als historische Dokumente, wo man halt sieht, wie der Schweizer Staatsschutz gedacht hat, wie die Paranoia grassiert auch. Das finde ich wirklich etwas vom Verrücktesten. Also es gibt so einen Moment in den 70er Jahren, wo irgendwie über Telefonüberwachung so intensiv diskutiert wird. Dort hat der Kurt Vogler, der Vorsteher vom EOPD, lässt seine eigenen Telefonleitungen vom Bundeshaus bis heim irgendwie untersuchen. Dann machen sie das. Und der Beamte, der das macht, schreibt seinen Bericht und sagt, ja, also wir haben das übrigens schon im April mal gemacht, die Prüfung. Es ist jetzt Mai. So. Und da sieht man einfach so, wie das gegenseitige Verdächtige, wie toxisch das war. Also auch, dass Leute irgendwie mit der Angst, ja, miteinander geredet haben, ohne irgendwie zu denken, ja, das ist vielleicht ein Spitzel oder ich sage jetzt lieber mal nichts. Das ist ja eigentlich nicht gut für eine Demokratie. Und heute ist das irgendwie, sind die Dokumente durchaus natürlich interessant, vor allem für Leute, die politisch aktiv waren, weil es natürlich viele Dokumente von Demos, von Aktionen drin hat, die ja eben öffentlich bekannt waren, aber wo so ein Erinnerungsstütze ist. Also sprich, wer Ältere oder Grosseltern hat oder selber in dieser Generation ist und irgendwann mal möchte zurückschauen, vielleicht auch mit seinen Eltern oder Grosseltern mal ein Gespräch suchen im Sinne von, hey, was haben die euch beschäftigt, was hat euch umgetrieben, wie ist das eigentlich gewesen? Sind die Dokumente wirklich super? Also würde da irgendwie Leute, die Zeit und Interesse haben, irgendwie sehr dazu ermutigen, mal einen Antrag zu stellen und mal zu sagen, gibt es etwas?
Gibt es denn heute noch so etwas wie Fischen?
Also, wissen tut man es nicht. Es gibt sicher irgendwie elektronische Systeme, wo Leute erfasst sind. Man muss einfach davon ausgehen, wie vor ein paar Jahren ist das mal so ein bisschen aufgeplatzt, dass irgendwie Zeitungsartikel systematisch gesammelt worden sind zu gewissen Leuten. Also, man kann heute ja auch einen Antrag stellen, nach wie vor, beim NDB, und kann ein Auskunftsbegehren machen und mal sagen, ich möchte gerne mal wissen, was ihr über mich habt. Kommt man auch nach ein paar Monaten mal Auskunft über. Und einfach die Tatsache, dass eben wieder die Zeitungsartikel auftauchen, wie ich ja vorher schon gesagt habe, die Hälfte von diesen Einträgen ist das, deutet einfach darauf hin, dass man doch in einem gewissen Sinn weitergemacht hat. Wie genau, das muss man offen lassen. Aber angesichts der digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt, oder, muss man natürlich schon davon ausgehen, es hat ja die ganze NSA-Skandal noch gegeben vor ein paar Jahren, wo mit dem Edward Snowden als Kronzeuge dass einfach sehr viel möglich ist und dass in Zwischenzeit natürlich mit Palantir und anderen Unternehmen auch private Akteure da ein grosses Interesse haben, Informationen zu sammeln und mit KI und digitaler Überwachung einfach noch viel, viel mehr möglich war, als es der Staatsschutz während dem Kalten Krieg hätte können machen.
Danke, Andreas.
Danke dir.
Die ganze Recherche von Andreas Dobler, unter anderem auch ein Interview mit Moritz Leubäger, tun wir euch alles verlinken im Episodenbeschreibung. Das war es mit dieser Folge von «Apropos». Diese Episode hat Jackie Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.